Ja, manchmal ist es spannend, eine Predigt vorzubereiten. Ich saß am Mittwoch zum ersten Mal da, viel gelesen. Thema Auferstehung ist natürlich ein großes Thema, was auch in der Bibel, im Neuen Testament sehr ausgebreitet wird, wo der Paulus immer wieder drauf Bezug nimmt. Also wo er immer wieder schaut, was hat das mit unserem Leben zu tun? Paulus berichtet ja gar nicht so viel von den einzelnen Wundern, die Jesus getan hat, sondern er beschränkt sich überwiegend darauf, die Historie, also die Geschichte des Volkes Israels zu beleuchten und dann Bezug zu nehmen auf Jesus Christus, der gestorben ist und auferstanden ist. Und deswegen habe ich mir so die Frage gestellt, was ist denn das Alleinstellungsmerkmal unseres christlichen Glaubens? Und ich bin natürlich dann, wenn ich das einfach so durchschaue, das Neue Testament darauf gekommen ist, ist die Auferstehung. Das ist das Alleinstellungsmerkmal. Und Alleinstellungsmerkmale sind ja Dinge, die für Firmen oder Unternehmen, Organisationen ganz, ganz wichtig sind. Die schauen sich den Markt an, die schauen sich, was sie können und überlegen, was ist unser Alleinstellungsmerkmal? Wo ist die Marktlücke, wo wir reinstoßen, was wir auf den Markt bringen, um damit Geld zu verdienen, um erfolgreich zu sein. Und ich glaube, wenn wir uns überlegen, was das Alleinstellungsmerkmal unseres Glaubens ist, nämlich die Auferstehung unseres Herrn, dann ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen. Was ist es eigentlich? Also wer kann von uns aus dem Stegreif sagen, das ist die Auferstehung und das ist die Bedeutung der Auferstehung für unser Leben? Wie hängen Auferstehung und Kreuzigung zusammen? Ist am Kreuz nicht schon alles passiert? Warum brauchen wir die Auferstehung überhaupt noch, wenn doch der Sieg am Kreuz erreicht wurde? Da ist doch alles gewonnen worden. Da ist der Tod besiegt worden. Also viele Dinge. Und ich habe mir überlegt, ob es vielleicht einen Slogan gibt, den wir uns merken könnten in Bezug auf die Auferstehung. Und mir ist dieser Ausspruch gekommen, aber Gott. Ich habe immer versucht, das auf Ukrainisch unten drunter zu schreiben. Ich hoffe, das gelingt mir. Ich habe die Verse auch mal rausgesucht, aber bei den anderen Schriftzeichen ist das manchmal nicht so einfach. Aber vielleicht habe ich ja ein paar Treffer aus Gottes Gnade geschafft. Mal schauen. Ja. Ah, okay, gut. War mir nicht bewusst. Ja. Gut. Ja, es ist einfach wichtig und das sind auch die Unternehmen, Organisationen, die schreiben dann ihre Vision zusammen in einem kleinen Satz und sagen, das ist das, wofür wir stehen. Was sich hinter diesem Aber-Gott verbirgt, verrate ich euch gleich im Laufe der Predigt. Ich möchte mit euch erstmal auf die Auferstehung schauen im Ausblick. Das heißt, in eine Zeit hineinzugehen, wo diese Auferstehung noch gar nicht passiert ist. Also wo die Auferstehung noch in der Zukunft lag. Und dann schauen wir uns heute gar nicht so genau das Event ganz genau an, sondern wir schauen dann zurück. Wir schauen uns Leute an, die darüber gesprochen haben, die das schon erlebt haben und das für sich bewerten. Zuerst mal der Ausblick. Auch ich knöpfe mal an die Predigt vom Hansi an, der diese Personen ins Spiel gebracht hat. Maria und Martha. Maria salbt Jesu Haupt mit diesem kostbaren Öl, fließt die Haare runter durchs Gesicht. Und Jesus deutet diese Geste als eine prophetische Tat. Also er sagt, das ist geschehen, um mich für mein Begräbnis zu salben. Und das sind enge Vertraute von Jesus. Und wenn wir in der Geschichte weitersehen, dann ist Lazarus, ein Freund von Jesus, in der Situation, dass er sehr krank war. Und Lazarus stirbt. Und Martha ist dann verzweifelt, zweifelt an den Fähigkeiten von Jesus, zweifelt daran, dass Jesus ihn tatsächlich von den Toten auferwecken kann, dass er sich ja nicht nur auf diese Auferstehung der Toten am Ende der Zeit bezieht, sondern wirklich auf die Möglichkeit, dass Lazarus, der gerade vor ein paar Tagen gestorben ist, wieder zum Leben erwacht, obwohl er schon riecht. Das war jetzt nicht irgendwie mal ins Koma gefallen oder mal bewusstlos, mal ein bisschen ohnmächtig gewesen, sondern Lazarus war tatsächlich tot. Und die Martha, die zweifelt daran, die sagt, ist das dir wirklich möglich? Und dann entgegnet ihr, jetzt soll es eigentlich funktionieren, ne Benni? Steht auf On, musst du drücken. Und dann entgegnet ihr Jesus und sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Der Bibelvers, der hat auch so einen persönlichen Bezug für mich, ist nämlich der Trauervers von meinem Opa Rudolf gewesen. Der hatte das in seiner Traueranzeige stehen, weil die Frage, die Jesus hier am Ende stellt, ist, Martha, glaubst du das? Glaubst du, dass ich die Auferstehung und das Leben bin? Und in dem Moment ist es extrem stark, weil Jesus ja von Dingen spricht, die noch in der Zukunft liegen. Also diese Schlacht ist ja noch gar nicht erfolgreich geschlagen. Er sagt aber schon, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben und niemals sterben. Diese Tatsache, dass die Menschen, die glauben, gerettet werden, muss ja erst noch geschaffen werden. Aber Jesus ist sich seines Auftrags bewusst und er weiß, wie schwer es sein wird, diesen zu erfüllen. Doch er weiß auch, und er drückt es in vielen Stellen im Evangelium aus, es wird so kommen, wie es kommen muss. Der Auftrag wird erfüllt. Er fragt Martha direkt, glaubst du das? Und er fordert eine Entscheidung und die Antwort der Martha ist ein Bekenntnis. Sie sagt, ja, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und somit, mit dieser Aussage, steht für Martha fest, dass der Sieg Jesu, der zwar hier noch in der Zukunft liegt, schon eine Relevanz für sie hat. Sie wird davon profitieren, obwohl die Fakten noch gar nicht gegeben sind. Sie wird leben, auch wenn sie stirbt, und weil sie an ihn glaubt, wird sie niemals sterben. Sissi hat es eben schon gesagt, Jesus spricht dreimal zu den Jüngern über sein Sterben. Zuerst in Matthäus 16, dann in Matthäus 17, Matthäus 20. Immer wieder nimmt er seine Jünger zur Seite. Das waren jetzt nicht nur die 12, sondern die Leute, die mit ihm unterwegs waren, und erklärt ihnen, dass er sterben wird und am dritten Tag auferstehen wird. Also ziemlich eindeutig, ist ja nicht so schwer zu verstehen. Aber in diesem Gedankenkonstrukt, was die Leute damals hatten, war das nicht zu verstehen. Das war nicht nachvollziehbar. Obwohl Jesus das dreimal sagt, sind sie immer noch erstaunt. An einer Stelle sagen sie sogar, dass sie Angst haben, nochmal genauer nachzufragen, weil Jesus vielleicht denken könnte, sie sind dumm. Also dieser Ausblick ist auf jeden Fall immer da. Jesus spricht offen darüber, dass er auferstehen wird. Und das ist ja auch das, was die Schriftgelehrten ihm vorwerfen. An ganz vielen Stellen wird gesagt, er hat gesagt, dass er den Tempel einreißen und dann wieder in 3 Tagen aufstellen wird. Und die sagen, es ist Gotteslästerung. Auch sie haben es nicht verstanden, was damit gemeint ist. Wir wollen uns jetzt mal auf den Rückblick konzentrieren. Wir haben die ganze Zeit jetzt Momente rausgesucht, wo wir nach vorne schauen, auf ein Event, was noch gar nicht passiert ist. Jetzt schauen wir uns mit Paulus eine Begebenheit an, die auf die Auferstehung zurückblickt. Und wir schauen uns mal Apostelgeschichte 13 an. Wir befinden uns auf einer Missionsreise von Antiochia, sind Barnabas und Paulus aufgebrochen. Johannes war noch dabei, also nicht der Jünger, sondern Johannes Markus. Und er verlässt die beiden aber dann und Barnabas und Paulus sind alleine unterwegs, reisen von Zypern zurück ins Festland, in die Region Galatien. Und wie das damals der Paulus immer so gemacht hat, der war ja ein großer Stratege, er ist immer in den Synagogen gegangen, da wo sich die Gläubigen getroffen haben und hat sich da mit den Leuten unterhalten. Also er saß erstmal nur da, hat den Leuten, die da Verantwortung haben, auch ihre Verantwortung gelassen. Und in der Regel war es so, dass die Synagogenvorsteher dann in dem Moment, wo Gäste da waren, das Feld so geöffnet haben gesagt, wenn hier jemand ein Wort der Ermutigung hat, dann kann er jetzt aufstehen und sprechen. Und Paulus nimmt dann diese Gelegenheit wahr. Ich lese euch mal diese Einleitung vor. Am Sabbat gingen sie in die dortige Synagoge und setzten sich zu den Gottesdienstbesuchern. Nach der Lesung aus dem Gesetz des Mose und aus den Schriften der Propheten schickten die Synagogenvorsteher den Synagogendiener zu Paulus und Barnabas und ließen ihnen mitteilen, liebe Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermutigung mitgebracht habt, das ihr an die Gemeinde weitergeben wollt, dann ist jetzt Gelegenheit dazu. Da stand Paulus auf, bat mit einer Handbewegung um Aufmerksamkeit und begann. Worüber hat er gesprochen? Eben schon angedeutet, er holt die Synagogengemeinschaft ab in der Vergangenheit und sagt, so war das damals im Volk Israel. Er spricht von der Erwählung des Abraham als Vater eines großen Volkes. Einen Vers braucht er dazu. Er nutzt einen Vers, um auf die Zeit in Ägypten und den Auszug zu verweisen. Er spricht über die Eroberung Kanaans, über die Richterzeit. Dann spricht er über den König Saul, der verworfen wird. Dann über den König David. Dann spricht er über Johannes den Täufer. Und mit Johannes Täufer kommt er in diesen Modus, dass er sagt, dieser Johannes der Täufer kündigt Jesus an, der aus dem Stamm David kommt oder aus der Nachkommenschaft von David. Und dann nimmt er Bezug auf die führenden Männer Jerusalems, wie die sich so verhalten haben. Und nach dieser historischen Hinführung kommt Paulus jetzt zum Kern seiner Ausführungen in der Synagoge. Und er baut einen Spannungsbogen auf und spricht über eine rettende Botschaft, die er ihnen weitergeben möchte. Eine rettende Botschaft. Und er spricht davon, dass die Heiligen Schriften diese rettende Botschaft bestätigen. Und er sagt, dass die Propheten und alle, die jetzt da auch agiert haben in der Zeit, wo Jesus gelebt hat, da sagt er, alle prophetischen Impulse wurden bestätigt, wurden erfüllt. Und die Leute mussten da gesessen haben und gedacht haben, Wahnsinn, was das jetzt für eine Geschichte ist. Wir haben die ganzen Prophetenaussprüche und sowas ja jetzt schon gehört, schon länger, über Jahre hinweg. Und jetzt kommt jemand, der sagt, ich habe eine rettende Botschaft für euch und alle, ausnahmslos alle prophetischen Ankündigungen sind in den letzten Tagen und Jahren erfüllt worden. Also ich stelle mir das vor als eine große Spannung, eine große Erwartung, die da im Raum ist. Und dann sagt er am Ende, durch das, was sie taten, ging alles in Erfüllung, was in der Schrift über sein Leiden und Sterben vorausgesagt war. Und jetzt kommt er eigentlich so zu einem Schluss und sagt, zuletzt nahmen sie ihn vom Kreuz herunter und legten ihn in ein Grab. Dann denkt man, wo ist jetzt die Pointe? Eigentlich, da fehlt doch noch was. Das ist ja keine hoffnungsvolle Botschaft, dass jemand an einem Kreuz stirbt und in ein Grab gelegt wird. Ein spannender Moment für die Zuhörer. Kommt da noch was? Dieser Satz stellt erstmal den Tiefpunkt der Berichterstattung dar. Die Zuhörer erfahren von einem in den Schriften angekündigten Retter, der gekreuzigt, qualvoll mit den Worten mein Gott, warum hast du mich verlassen, stirbt und zuletzt in ein Grab gelegt wird. Die rettende Botschaft, die der Paulus ankündigt, die klingt überhaupt nicht hoffnungsvoll. Der versprochene Retter ist tot. Und für die Zuhörer muss das total unsinnig klingen. Und so sagt der Paulus das später auch. Er sagt, für diejenigen, die nicht glauben, ist die Botschaft vom Kreuz etwas völlig Unsinniges. Aber er sagt, für die, die glauben, also für uns, die wir gerettet werden, ist sie Inbegriff von Gottes Kraft. 1. Korinther 1, Vers 18. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Und dieser Moment, an dem Jesus stirbt, sieht aus wie die größte Niederlage, doch in dem Moment, wo Jesus schreit, es ist vollbracht, war es der größte, nur erdenkliche Sieg. Aber wenn wir die Auferstehung nicht hätten, wenn wir jetzt in dieser Situation wären, für uns hätte es genauso ausgesehen. Für uns hätte es ausgesehen wie die größte Niederlage. Aber eigentlich ist es der größte Sieg. Paulus nimmt sich im Korintherbrief, im ersten Korintherbrief, ein ganzes Kapitel Zeit, 55 Verse, um über die Auferstehung zu sprechen, über das, was da passiert ist. Und er sagt im 55. Vers, also ganz am Ende, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Und diesen Sieg, den hat der Teufel über das ganze Leben Jesu, ist es zu sehen, versucht zu verhindern. Diesen Tod, dieses Opfer, hat er versucht zu verhindern. Es ist ja paradox. Man denkt, er sollte eigentlich zufrieden sein, damit dass Jesus, der Sohn Gottes, stirbt. Aber genau das ist das, was der Teufel die ganze Zeit verhindern wollte, dass dieses Opfer passiert. Und ich nehme euch mal mit rein in diese Geschichte, wie der Teufel das immer wieder versucht hat zu stören. Zuerst versucht er, Jesus auf seine Seite zu ziehen. Nachdem Jesus getauft worden ist und bevor er seinen Dienst wirklich beginnt, versucht ihn der Teufel und sagt, knie dich vor mir nieder und bete mich an, dann gebe ich dir alle Reiche der Welt. Erster Versuch. Und ich glaube, in unserem Leben ist es ähnlich. Der Teufel will, dass wir in seinem Team spielen. Weil das ist das Beste für ihn. Wenn wir bei ihm im Team sind, dann lässt er uns zwar in Ruhe, aber wir haben keinerlei Relevanz fürs Reich Gottes. Und das ist das Ziel. Wenn Jesus sich in dem Moment der Versuchung hingegeben hätte, zu sagen, okay, alle Reiche der Welt, ich muss nur vor dem Teufel niederknien und ihn anbeten, dann wäre alles, was wir heute feiern, vorbei gewesen. Es wäre niemals so ausgegangen. Dann ist es oft so, dann entscheidet sich Jesus ja aber auch für seinen Dienst. Er besteht diese drei Prüfungen, er geht in seinen Dienst, er gibt Vollgas und dann kommt sein bester Freund, der Petrus. In Matthäus 16, wo ich eben schon gesagt habe, wo Jesus seinen Tod ankündigt, wo er sagt, ich werde leiden, ich werde sterben, ich werde ausgeliefert werden, aber ich werde nach 3 Tagen wieder aufstehen. Da kommt sein bester Freund zur Seite und sagt, niemals, Herr, auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Also der Teufel nutzt Petrus in Person, um Jesus jetzt die Prioritäten durcheinander zu würfeln. Er sagt so viel, hey, wir sind Freunde. Du hast doch irgendwie ein bisschen Verantwortung für uns. Was sollen wir denn machen, wenn du nicht mehr da bist? Und das kriege ich in meinem Dienst, wenn ich unterwegs bin, auch oft gesagt. Man ist unterwegs und dann kriegt man gesagt, musst du das jetzt wirklich machen? Bleib doch mal zu Hause. Denk doch mal an deine Freunde. Denk doch mal an deine Familie. Also dann werden schnell die Prioritäten durcheinander gewürfelt. Obwohl auf der anderen Seite der Auftrag steht, den man erfüllen muss. Wie reagiert Jesus auf diesen Petrus, der sagt, hey, denk doch mal an uns. Er sagt, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, geh weg von mir, Satan, genau, fast die gleichen Worte. Du willst mich zu Fall bringen, was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Dann der dritte Schritt. Jesus ist im Dienst. Jesus kämpft sich weiter. Und dann kommt die Szene im Garten Gethsemane, wo Jesus betet, niederkniet. Und da steht, der Kampf wurde so heftig, und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf den Erde tropfte. Ich kann mir das so richtig vorstellen, dass der Teufel da mit Jesus kniet und ihm ins Ohr flüstert, lass sein, das wird eine schmerzhafte Geschichte für dich werden. Lass sein, brauchst du nicht zu machen. Denk doch an dich. Aber Jesus sagt, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Jesus bleibt standhaft, bis er rufen konnte, es ist vollbracht. Und dann gibt es diesen letzten Moment, bevor Jesus stirbt und dieser Sieg errungen ist, wo der Teufel ganz viele Leute am Kreuz vorbeischickt. Kurz bevor Jesus die Augen zumacht, steht da, die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch, du wolltest doch den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten es die führenden Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten machten sich über ihn lustig. Andere hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, spotteten sie. Er ist ja der König von Israel, soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir alle an ihn glauben. Trickreich. Sehr trickreich zu sagen, zeig doch, dass du Gott bist. Zeig doch jetzt, dass du Gott bist. Und ich stelle mir das so vor, ich wäre runtergegangen. Ich wäre vom Kreuz runtergegangen und hätte gesagt, hier, jetzt seht ihr es alle. Ihr lacht euch die ganze Zeit über mich kaputt, ihr schlagt mir auf den Kopf, jetzt seht ihr, dass ich Gott bin. Aber es hätte uns nichts gebracht. Dann hätte er nicht gewonnen. Obwohl er gezeigt hätte, dass er Gott ist, hätte er verloren. Und der Teufel hätte gewonnen. Es hätte keinerlei Auswirkungen für uns gehabt. Dann wäre Gott Gott geblieben und wir wären Sünder geblieben. Aber weil Jesus am Kreuz gestorben ist und geschrien hat, es ist vollbracht, weil er da durchgezogen hat bis zum Ende, ist die Verbindung zwischen uns und Gott wiederhergestellt. Er kämpfte sich durch die Folterungen bis nach Golgatha und hätte er einen schwachen Moment gehabt und seine göttliche Macht genutzt, um die Situation zu entziehen, dann hätte der Teufel gewonnen gehabt. Aber in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, wusste der Teufel, dass er verloren hat. Und das ist irgendwie so konfus, wo man wirklich sagen muss, wenn man das nicht glaubt, dann muss das total unsinnig klingen. Durch Jesus bereitwilliges Opfer siegte Gott. Aber für alle, die dabei gestanden haben, hat sich das nicht erschlossen. Stell euch mal vor, wenn jetzt die Auferstehung nicht da wäre und wir wären da mit am Kreuz, für uns hätte sich das nicht erschlossen. Aber in der Retrospektive, jetzt wo wir das mit der Auferstehung alles und die ganzen Geschichten, auch die Wundertaten und all das, was Gott in der Kraft des Heiligen Geistes durch uns Gläubige vollbracht hat, dann erschließt sich erst der Sieg am Kreuz. Für alle anderen bis dahin war das nur Unsinn. Und wir würden genauso heute auf diese Kreuzigung schauen. Der Sieg, der wäre bis heute nicht zu uns durchgedrungen. Stellt euch vor, Jesus stirbt als Sohn Gottes und wird ins Grab gelegt und es gibt keine Auferstehung. Dann würde sich Jesus wahrscheinlich, obwohl er Sohn Gottes war, tatsächlich einreihen in einer Liste derer, die vermeintlich unschuldig gestorben sind, die toll und herausfordernd gepredigt haben, die Wunder getan haben, die Leuten geholfen haben und die am Ende einen Märtyrertod gestorben wären. Aber wir hätten keine Möglichkeit, daran zu glauben. Und der Paulus, der baut in seiner Predigt diesen enormen Spannungsbogen auf und löst dann die ganze Spannung mit einem Vers. Im Vers 30 steht: Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Aber Gott. Und dieses Eingreifen Gottes in diese ausweglosen Situationen haben auch die zuvor erwähnten Personen erlebt. Aber Gott hatte einen Plan mit Abraham. Aber Gott hatte einen Plan mit Mose. Das Meer war zu, die konnten nicht durch. Aber Gott greift ein. Abraham hatte keine Nachkommen, aber Gott greift ein. Gestern haben wir Musical-Freizeitabschluss gehabt von unseren Kids, war die Geschichte von Esther. Da sollten alle Juden in Susa im Babylonischen Reich umgebracht werden, aber Gott schickt die Esther und die Juden werden gerettet und das Blatt dreht sich. Ausweglose Situation, aber Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Und dieses Erlebnis oder dieser Moment ist total unlogisch, nicht erfassbar für uns, aber ist gleichzeitig einer der bestbelegtesten historischen Ereignisse. Er erschließt sich nicht für uns und trotzdem ist er belegt. Es brauchte also die Auferstehung, damit sich alles in der Rückschau erklärt. Der Sieg am Kreuz wird nun für alle sichtbar. Und die Bedeutung dieses Opfers erschließt sich erst für jeden persönlich, als Jesus am Ostersonntag von den Toten auferweckt wird und das Grab verlässt. Und nicht als jemand, der wie der Lazarus eines Tages wieder sterben wird. So lang lag dieses Ereignis mit Lazarus noch gar nicht zurück. Der Lazarus war auch einer, der jetzt das miterlebt hat. Es war ja erst vielleicht Monate, vielleicht ein paar Jahre oder sowas zurück. Und der Lazarus ist dabei, der ist einer von denen, die das jetzt miterleben. Der ist von Toten auferstanden, aber das, was Jesus hier tut, hat eine ganz andere Qualität. Der Lazarus sagt auch, es ist nichts zu vergleichen mit dem, was ich erlebt habe. Gottes Sohn, der dann 40 Tage später in den Himmel auffährt und an der rechten Seite Gottes sitzt, wird hier vom Tode erweckt. In den 40 Tagen zwischen Ostern und Himmelfahrt erleben wir einen auferstandenen Herrn, der ganz viel Zeit einsetzt, um seinen Nachfolgern genau diese ganzen Zusammenhänge zu erklären. Und denen fällt es dann wie Schuppen von den Augen, hat die Sissi eben auch mit den Emmaus-Jüngern gezeigt. Das, was sie vorher nicht verstanden hatten, das konnten sie jetzt verstehen. Paulus sagt in Vers 31, und als der Auferstandene hat er sich über viele Tage hin denen gezeigt, die ihn auf seinem Weg von Galiläa nach Jerusalem begleitet hatten und die heute als seine Zeugen vor dem israelitischen Volk stehen. Und jetzt macht das Ja von der Martha auch plötzlich Sinn. Nur weil Jesus auferstanden ist, hat das eine Bedeutung. Wäre Jesus nicht auferstanden, dann hätte dieses zurückliegende Ja von der Martha, ja, ich glaube, dass du der Messias bist, ich glaube, dass du die Auferstehung und das Leben bist, hätte keine Relevanz gehabt. Aber weil Jesus durchgezogen hat und auferstanden ist, hat es eine Relevanz. Was hat es jetzt für einen Bezug zu uns? Der Paulus, der bringt es ziemlich gut auf den Punkt in Apostelgeschichte 13, Vers 32, da sagt er: Und nun sind Barnabas und ich hier, um euch diese gute Nachricht zu unterbringen. Was Gott unseren Vorfahren zugesagt hat, das hat er jetzt eingelöst, sodass er uns, den Nachkommen, zugute kommt. Er hat diese Zusage erfüllt, indem er Jesus auferweckte. Ihr sollt also wissen, Geschwister, dass es durch Jesus Vergebung der Sünden gibt, das ist die Botschaft, die Gott euch verkünden lässt. Wozu das Gesetz des Mose, also die Regeln, an die wir uns halten, wo wir sagen, ja, das Gute tun, viel spenden, das, was das Gesetz des Mose nie imstande war, das hat Jesus möglich gemacht. Und jetzt kommt er auf den Punkt: Jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Jetzt liegt es also an euch zu verhindern, dass das Unheil über euch hereinbricht, von dem im 12-Propheten-Buch zu lesen ist. Jetzt liegt es an euch. Gott hat es möglich gemacht, die Auferstehung von den Toten. Jesus steht von den Toten auf. Es gibt diesen Weg. Paulus und Barnabas berichten davon, wir in dieser Gemeinde berichten davon. Und jetzt ist die Frage, wie gehst du damit um? Jetzt liegt es an dir. Paulus ist noch nicht ganz zu Ende. Er spielt noch einen Steilpass. Und er sagt in Vers 41, seht her, ihr, die ihr meine Weisungen missachtet, staunt, erschreckt und geht zugrunde. Denn schon bald werde ich etwas Außergewöhnliches tun. Wenn euch jemand davon dann berichtet, würdet ihr ihm nicht glauben. Es liegt also an uns. Und wir würden uns freuen, ich würde mich freuen, wenn alle, die hier im Raum sitzen, und dann darüber hinaus alle Freunde von denen, die hier im Raum sitzen, alle Familienmitglieder von denen, die hier im Raum sitzen, nicht erschreckt werden, nicht staunen, nicht zugrunde gehen, sondern ewiges Leben haben. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Und Martha antwortet: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Wer das glaubt, der hat ewiges Leben. Und wer ewiges Leben hat, der hat die Auferstehungskraft Gottes in sich. Ich möchte mit einem Vers aus Epheser 1, Vers 18 schließen. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Das ist das Leben als Christ. Ein Leben in der überwältigenden großen Kraft, mit der er an dir im Werk sein will. Und es ist die gleiche gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckt hat. Das wünschen wir euch, oder das wünsche ich euch am heutigen Tag, dass ihr diese Auferstehungskraft, wo er versprochen hat, mit dieser Kraft wirkt er in uns, dass ihr das auch erlebt. Und nicht nur heute, sondern tagtäglich in eurem Leben. Und dass, wenn ihr euch die Frage stellt, wo ist denn diese Auferstehungskraft in meinem Leben? Wo ist das denn? Dass ihr über euer Leben nachdenkt und euch die Frage stellt, bin ich im Glauben unterwegs oder bin ich nur im Schauen unterwegs? Was uns da als Familie total ermutigt hat, wir hatten ja vor, ich glaube jetzt fast 2 Wochen, Corona-Probleme bei uns in der Family. Alle waren infiziert und wir hatten die Problematik, dass die Kids am Montag zur Musical-Freizeit aufbrechen wollten, von der ich jetzt eben erzählt habe. Und wir hatten die Möglichkeit, die Shirelle am Montag rauszutesten, an dem Tag, wo wir aufbrechen mussten. Und für uns war das ein großes Glaubenserlebnis als Familie. Wir haben dafür gebetet und andere haben auch dafür gebetet. Und wir haben im Glauben die Koffer gepackt. Wir haben gesagt, wir wissen nicht, ob wir losfahren können, aber wir packen im Glauben den Trolley von der Shirelle mit allen Sachen. Wir suchen die Verkleidungen raus, wir probieren die an. Wir glauben, wir steigen aus dem Boot und wir glauben, dass der Test negativ ist. Und wir sind um 2:05 zur Teststelle gefahren, um 2:15 abzufahren, um pünktlich dann vor Ort zu sein. Es ist natürlich kein Automatismus, dass es immer so passiert. Aber es ist die Frage, ob wir mit der Auferstehungskraft Gottes rechnen oder es eben nicht tun. Ob wir im Boot bleiben oder ob wir auf den Wellen tanzen. Amen.